ESP Guitars präsentiert
Gear of the Dark.
Es zählt immer die Idee, es erzählt immer die Qualität der Songs und es zählt am Ende des Tages immer die Performance. Im Zweifelsfall, wenn all das gut ist, ist es auch mit Mittelklasse-Gear tausendmal geiler als das beste Boutique-Gear der Welt, aber völlig uninspirierte Performance und Songs.
Ach ja, mein Klatscher klang mal wieder wie eine Tankstellenbocki, die auf den Boden gefallen ist.
Immer noch besser als der Sound keiner Tankstellenbocki, die auf den Boden gefallen ist.
Das stimmt.
Lieber eine Tankstellenbocki vom Boden als keine Tankstellenbocki. Auch das ist klar.
Da hat er wohl recht, ja.
Wie ist die das Wertebefinden? Hat der Sommer Einzug gehalten? Letztes Mal hatte ich, glaube ich, schon beschwert über zu hohe Temperaturen.
Simon. Ich habe mich zu Recht beschwert über zu hohe Temperaturen. Wir hatten jetzt eine knappe Woche wieder schön 15 bis 18 Grad und grau und Regen mit ein bisschen Sonne zwischendurch. Es war also etwas angenehmer. Aber ja, es wird jetzt auch wieder wärmer. Ansonsten, ja, Befinden ist okay. Ich bin gerade dabei, übelst viele Pedal-Demo-Videos zu machen. Ich gehe da mal so durch Phasen, ja, wo ich so wochenlang nichts richtig auf die Kette kriege mit Videos und aber muss ja gemacht werden und dann mache ich einmal ein Setup und lege einfach los und mache alles und da bin ich gerade dabei. Ich habe jetzt auch hier mich zu Hause auch wieder ein bisschen eingerichtet und nicht nur im Warehouse, damit ich auch hier ein bisschen was machen kann.
Ja, die Ehe leidet unter deinem ständigen Büro.
Ja, auf jeden Fall.
Geht nicht mehr, Simon.
Ja. Und von daher bin ich jetzt auch hier wieder zu Hause ein bisschen am Start und habe meinen.
Wo arbeitest du lieber?
Ist echt unterschiedlich. Also ich grundsätzlich arbeite ich lieber im Warehouse, weil ich da mehr im Arbeitsmodus bin irgendwie und zu Hause gibt's mehr Ablenkung. Aber mein Büro hier oben im Haus ist natürlich echt nice und ich bin eigentlich total gerne hier und ich wechsle das jetzt immer so ein bisschen ab irgendwie, damit ich auch hier ein bisschen was habe von meinem schönen Büro und es nicht nur so leer steht die ganze Zeit. Ansonsten Northwest Terror Fest haben wir gespielt, das war geil.
War gut?
Ja, war sehr gut.
Wollte ich gerade fragen.
Ja, war super gut. Ich war pleasantly surprised. Wenn man so selten spielt, dann hat man immer gar keine Erwartung. War aber echt Abriss. Ich war überrascht. Und auch was ich merke, wenn man viel probt und gut eingespielt ist, ich meine, da erzähle ich jetzt keinem was Neues, dann macht natürlich auch die Show auch mehr Spaß, weil ich hatte schon so ein bisschen, die Bühne war ein bisschen, also die war nicht jetzt sehr klein, aber klein genug, um so ein bisschen Feedback-Probleme zu haben. Und ich sag mal,
ich hab
so,
das noch vor Augen, ich war da auch in dem Keller drin letztes Mal.
Ja. Also das geht schon, die Bühne ist jetzt nicht für uns zu viert völlig in Ordnung eigentlich als Bühne so, aber das Ding ist halt, ich hatte auf jeden Fall so Feedback-Probleme und du wirst es kennen, wenn du nicht gut eingeprobt bist und dann solche Probleme hast, dann bringt dich das eigentlich gerne mal gleich am Anfang des Sets völlig raus und dann findest du irgendwie nicht mehr rein. Und ich war aber so gut eingespielt, ich habe auch zu Hause übelst viel das Set geschrubbt irgendwie, dass ich Gehirnkapazität dafür hatte, damit klarzukommen und damit irgendwie drumherum zu arbeiten und trotzdem die Songs irgendwie so aus dem FF zu spielen, was irgendwie Bock gemacht hat. Und ja, die Leute sind abgegangen, war geil. Also ich bin ziemlich geflasht gewesen. Wäre auch gern noch länger da gewesen, weil es ja 3 Tage lang ist, aber das ging leider nicht. Auch geil, wir waren halt, ich habe mit Leon ein Airbnb geteilt und wir sind halt irgendwie um 10:30 oder so waren wir halt im Airbnb und haben dann erstmal noch Sushi bestellt und einen Film geguckt. So ist natürlich, so macht Shows spielen natürlich auch Spaß, muss ich sagen.
Ja, das ist für mich auch das Schönste. Nachher Show ins Hotel. Und so tun, als wäre nichts gewesen.
Ja, und das ist noch nicht 1000 Uhr, so, weißt du, ich meine, das ist echt angenehm.
Witzig, dass du das sagst. Ich erinnere mich, als wir vor 2-3 Jahren Northwest Terror Fest gespielt haben mit Manta, da war das auch so. Wir waren, ich glaube, das machte Seattle die Stadt, mit der wir mit Manta am meisten überhaupt gespielt haben in den USA, tatsächlich. Mhm. Ich glaube, das vierte Mal oder so. Und das war auch so. Da kann ich mich erinnern, dass wir auch total viel Spaß nach dem Konzert noch hatten, weil wir einfach irgendwie nach dem Konzert auch gesagt haben, so, jetzt war auch genug mit Action. Und wir hatten ein relativ geiles Hotel und dann einfach in das Hotelzimmer gegangen sind, auch einfach so scheiße, so Fernsehen geguckt haben und dann da halt uns irgendwie im Liquor Store irgendwie ein bisschen Schnaps gekauft hatten und da halt einfach Bier getrunken und auch gegessen und so, ne? Einfach, es war eigentlich echt geil. Das ist immer, wenn man auf der Bühne alles gibt und richtig abreißt, wie es klingt ja so, als hättet ihr gut performt, dann den größtmöglichen Kontrast hinterher zu schaffen, bin ich persönlich auf jeden Fall großer Fan von.
Ja, war super angenehm. Generell muss ich sagen, das Festival auch amerikanisch untypisch, ein Kühlschrank, der immer gestockt war irgendwie, also mit Bier.
Sehr untypisch, ja.
Auf jeden Fall mit Bier, Cold Brew aus Dosen, Energy Drinks, Wasser, Softdrinks, alles für jede Band. Ich meine, gut, das Catering für die Bands war halt für jeden so eine Riesenpizza, die aber tatsächlich sehr gut war. Also es war irgendwie...
Immerhin, auch da wieder besser eine Riesenpizza als gar keine Pizza.
Ja, auf jeden Fall. Also von daher muss ich sagen, ich war grundsätzlich von dem ganzen Event angetan. Die Crew des ganzen Events war cool. Alles war mega unkompliziert. Auch geil, das ist natürlich das Allerbeste. Wir haben eingeladen irgendwie und die Soundcrew von unten, da waren so zwei jüngere Typen dabei, also jünger heißt jetzt natürlich mittlerweile Ende 20, Anfang 30, und die meinten so, ja, ey, hi.
Kinder halt, ne?
Genau, Kleinkinder. Und die meinten, als wir eingeladen, die meinten halt so, ja, ey, cool, wir sind übelst Fans von der Band. Das ist natürlich immer mega geil, wenn die Soundcrew die Band gut findet. Da weiß man zumindest, dass man versorgt ist. Und war auch das war alles geil so. Also wirklich ein geiler Abend, der irgendwie auch Bock auf mehr gemacht hat. Und jetzt haben wir ein bisschen Bock auch wieder ein paar mehr Shows zu spielen und werden so ein bisschen auch dran arbeiten, das auch zu tun. Weil es irgendwie, ja, wir haben ja ein funktionierendes Line-Up hier irgendwie, mit dem es auch Bock macht, Shows zu spielen, wo jeder irgendwie fit ist. Und warum nicht?
Ich habe das Gefühl, in meiner Erfahrung, diese kleinen, ich sag mal vorsichtig, Boutique-Festivals geben sich in den letzten Jahren immer deutlich mehr Mühe, weil Bands halt einfach extrem viel touren und die sind natürlich dementsprechend auch viel in Europa. Und ich glaube, die merken einfach mittlerweile, dass sie dann halt immer so ein mittlerweile, und das ist ja auch richtig so, so ein Mindestmaß an Komfort erfüllen müssen. Wie zum Beispiel ein Kühlschrank mit ein paar guten Bieren drin und irgendwie vernünftigen Kaffee und irgendwie was zu essen und solche ganzen Geschichten. Also was vor 5, 6, 7, 8 Jahren gefühlt noch undenkbar war, merke ich jetzt bei diesen kleineren Festivals, dass das auch hierzulande, also in den USA, Gott sei Dank mehr Standard wird, was meiner Meinung nach auch nach wie vor das absolute Minimummaß ist, wonach man halt auch ohne Dreist zu sein fragen darf.
Ja, auf jeden Fall. Das sehe ich auch so. Und für uns, ich meine, für uns war das halt einfach, ne? Wir sind ja nur aus Portland angefahren. Ich meine, es waren dann auch 3 Stunden irgendwie alles in allem, aber auch für Bands, da sind natürlich auch Bands eingeflogen oder Bands, die auf Tour sind. Und ich glaube auch für eine tourende Band, also zum Beispiel vor uns hat eine Band gespielt namens Drouth, die sind auch aus Portland, die machen so, mehr Black als Death Metal, aber so ein bisschen so ein Zwischending. Und die sind halt gerade irgendwie auf Tour und die spielen so 10 Dates und die fahren halt im Van durch die Kante so, ne? Und da kannst du dir halt vorstellen, der Luxus ist minus 3000 so. Und ich glaube, für so eine Band dann da anzukommen und ausnahmsweise bei einer Show auch mal was zu fressen zu kriegen und einen vollen Kühlschrank. Eine Sache muss ich noch erzählen. Die letzte Band, die nach uns gespielt haben auf der Bühne, was für Trottel, Alter, also wirklich unfassbar. So eine Band, die sich von oben bis unten mit Lehm einreibt, dann haben die sich so...
Finde ich erstmal bis hier ganz gut.
Nee, natürlich, dafür mussten auch alle aus dem Backstage-Raum raus und der kein Arsch...
Klar, weil das ihr Ritual ist.
Ja, genau das. Ja. Ein Haufen so White Dudes, die wahrscheinlich bei Staples arbeiten und so und sich dann irgendwie eine Kultur aufschaffen, weil sie keine haben. Ich weiß es nicht, aber so mit Lehm einreiben und dann haben sie so einen Baum auf die Bühne gestellt und dann so Stöcke mit so Raschelgedöns dann, Alter. So ein Brimborium für dann irgend so ein Black Metal meets Post-Rock oder so. Und Alter, ich kann es nicht mehr sehen. Ich kann diese ganze Kostümscheiße nicht mehr sehen, diese Ritualwichse. Alter, ihr könnt euch alle ins Knie ficken damit. Das ist wirklich, es ist so. Und vor allem die Typen, das ist halt so, das sind halt einfach irgendwelche Normies. Ja, es ist so kulturelle Rohrkrepierer, die sich dann irgendwas ausdenken. Und dann muss das natürlich total ernst genommen werden. Ja, alle raus aus dem Backstage. Wir müssen uns jetzt hier umziehen und mit Lehm einreiben. Ja, und ich denke mir so, Alter, fick dich doch ins Knie, Alter. Was bist du denn für ein Sprallo?
Ja. Ja, vor allen Dingen, wenn das ist, dann kann man ja aber auch trotzdem die anderen Bands zumindest höflich fragen, anstatt einfach zu sagen, jetzt alle raus.
Nee, das war dann so kurzfristig. Nicht so von vornherein, hey Leute,
können wir 10 Minuten haben, bevor genau. Es losgeht? Nee. Da hätte auch jede Band gesagt, ja, kein Thema.
Eben. Aber es ist halt so, man muss halt auch die Kirche im Dorf lassen, Alter. Ihr spielt halt auch, wie wir, unten auf der kleinen Bühne. Ihr seid keine...
Aber mit einem Baum.
Ja, aber mit einem Baum und mit Lehm in der Arschritze, ja.
Ja.
Das ist natürlich, das macht natürlich einen riesen Unterschied, ja. Und ja, keine Ahnung. Es ist, ich krieg...
Schellbaum.
Ich krieg bei sowas nur noch, so eine, da fallen mir 1000 Bands ein, Bartuschka und so ein ganzes... Dieses ganze Gedöns um die Show rum. Spielt doch einfach ein paar geile Songs, statt um Baum zu tanzen und mit Stöckern rumzurascheln, Alter. Oder was weiß ich, im Fall von Bartuschka Weihrauch rumzuschwenken, Alter. Könnte das nicht...
Wir befinden uns auf jeden Fall in einer Zeit... und Epoche, wo Gimmicks wieder absolut ganz, 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 ganz weit oben stehen.
Gab's da auch einige. Also auch so mit, echt so mit einem Plastikschwert. Sieht ja von weitem im Licht wahrscheinlich aus wie ein richtiges Schwert, ne? Irgendwelche komischen, ey, wo ich mir, also ich kann's nicht mehr. Diese Tokens und Gimmicks und dieses ganze, aber die Leute fressen's. Das ist echt so, du kannst dir den letzten Dünnschiss hinlegen und die Leute, oh, das muss was ganz Besonderes sein, weil der hat Lehm in der Arschritze. So, ja, und ich denke mir so, Alter, so doof kann doch kein Mensch sein. Ja, klar,
schade, das ist jetzt natürlich leicht gesagt, Simon, aber die haben zuerst dran gedacht und wir haben wieder das Nachsehen mit dem Lehm. Jetzt sind wir die Gearschten.
Was soll ich sagen, ey? Anyway, geiles Festival.
Anyway.
Geiles Festival.
Freut mich auf jeden Fall zu hören.
Die ganzen besten Bands, auf die ich Bock gehabt hätte, waren alle an den Tagen, an denen ich da war.
So ist es aber immer, das weißt du selber. Wenn man Festival spielt, man spielt immer an dem Tag, dem Loser-Tag.
Ja, ja,
den Tag, wo gefühlt die coolen Kids woanders sind.
Ja, ja.
Kann ich ja auch ein Lied von singen. Ja, freut mich, dass alles geklappt hat. Ansonsten hier wieder der normale Wahnsinn.
Ja.
Mal wieder Klimaanlage im Arsch, aber habe ich überhaupt keine Lust drüber zu reden. Es ist irgendwas, ist immer. Man, das können die Amis einfach nicht gut. Irgendwie für teuer Geld Sachen abliefern und die dann auch so funktionieren. Das ist nicht deren Ding. Das ist nicht deren Ding.
Ja, Häuser bauen.
Ja, Alter, ich glaube, das haben wir ja auch schon öfter mal thematisiert, wie hier Häuser gebaut werden. Ne? Ist immer, sieht, wie hier Häuser gebaut werden, ist immer richtig geil. Da hat man immer das Gefühl, es ist so 8. Klasse Projektwoche irgendwo. So, und alle machen mit, so egal. Also, ne, die sehen ja von außen dann auch immer fantastisch aus, aber wenn man sich die Bausubstanz und sich da so ein bisschen mit auskennt, wie ich.
Ja.
Ne? Also das ist ja, also du kommst aus, ich weiß gar nicht, ob du lachen oder weinen sollst.
Baumeister Hanno.
Ja, so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber ich habe jetzt den ein oder anderen Hammer schon mal selber geschwungen in den letzten Jahren.
Ja.
Und das ist schon krass, gerade dieses, also ne, das besagte, du wirst das Wort kennen, Cookie Cutter, so Keksausstechformen, so werden hier halt Häuser gebaut. Die sollen alle gleich aussehen und die sollen vor allen Dingen auch alle genau dasselbe Material beinhalten. Ne? Also da werden dann halt gleich irgendwie so 200 Stück in einer neuen Neighborhood hingebaut. Und das ist ja wie so die Grammzahl an Mehl für so Brot abwiegen.
Ja,
ne?
Gut. Also, und aber der Punkt ist, ne, dann ist es so, ah ja, scheiße, wir haben kein Holz mehr, fahr mal zu Home Depot und hol den Rest, den wir brauchen, um das letzte Drittel des Hauses fertig zu bauen.
Das ist echt richtig geil, ne, dass teilweise wirklich Leute die Häuser bauen bei so einem normalen
Stinnes Baumarkt.
Hornbach Baumarkt vorbeifahren, um ihr Haus fertig zu stellen. Und ich rede da jetzt nicht irgendwie von einer Steckdose, sondern halt einfach von, wie sagt man, tragenden Wänden.
Ja, ja, auf jeden Fall. Ist auch geil. Hier, wir wohnen in einem Haus und nebenan das Haus ist gebaut von den gleichen Leuten und sieht von außen auch genauso aus, aber ich weiß nicht, ob da jemand einen Fehler gemacht hat, aber die Deckenhöhe in dem Haus nebenan ist irgendwie nach oben gerutscht. Das heißt, unten im
Altbau, hohe Decken, Simon.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Lacht das.
2014, 2014er Altbau auf jeden Fall, ja. Unten sind die Decken sehr hoch Aber die haben, wie ich hier in meinem Büro, über was ich gerade schon so schön schwadroniert habe, haben die auch so ein Raum im Dachstuhl, aber dadurch, dass die anderen Decken höher sind, musst du dann bei denen quasi gebückt durch den Dachstuhl laufen. Also hat irgendjemand nicht mitgedacht. Dann, ich weiß nicht, welches Haus zuerst gebaut wurde, vielleicht haben sie da drüben den Fehler gemacht und ist dann hier anders gebaut. I don't know. Es ist aber sehr, sehr weird, in dieses Haus zu gehen. Und natürlich, das ist noch der andere Punkt, es ist so niedrig gebaut, dass keine Klimaanlage reingepasst hat. Weil die ist ja hier bei uns, wir haben so eine Furnace hier im Dachstuhl sozusagen. Und die hat da einfach nicht reingepasst. Deswegen hat dieses Haus dann einfach nebenan keine Central AC irgendwie. Und das ist alles sehr witzig auf jeden Fall.
2014 Altbau ist natürlich witzig. Erinnert mich immer so an Reverb oder an Craigslist, wenn Leute so Vintage-Strat von 1996.
Ist aber jetzt also, Vintage, jetzt rechne doch mal. Das sind 30 Jahre. Das ist wie bei Oldtimern, Alter. 30 Jahre hast du einen Oldtimer.
Aber gefühlt ist, jetzt mal ehrlich, ist für dich nur eine 96er Gitarre gefühlt Vintage? Für mich nicht.
Nein, weil alles ab 2000 neu ist.
Ja, aber auch dann 96 ist ja nur vor
dran.
2000.
Ja, ja, aber es ist nah genug dran.
Nee. Also Vintage fängt für mich alles 80er. Mhm. Also das ist für mich Vintage.
Ja, aber ich weiß, was du meinst und vom Gefühl her, und deswegen mache ich den Spruch, dass alles ab 2000 neu ist. Gefühlt ist tatsächlich alles, was nah an 2000 dran ist, noch immer relativ aktuell für mich. Ist wahrscheinlich so ein bisschen der Fluch eines Jahrtausendwende-Jugendlichen oder so, aber ich überlege auch manchmal, ich habe letztens meine Viper rausgekramt. Und dann überlegt, dass ich die Gitarre halt auch vor über 20 Jahren gekauft habe. Und das ist schon, weißt du, weil früher hat man sich, Stichwort Vintage-Gitarren, ich habe mir meine eine 80er Ibanez RG gekauft und die war halt von 89 und die habe ich halt irgendwie späte 2000er gekauft, so weißt du, wie ich meine? Und dann, bums, kaufst du eine 20 Jahre alte Gitarre und die ist dann schon Vintage irgendwie. Und jetzt blicke ich zurück und habe Gitarren, die ich mir vor 20 Jahren gekauft habe. Von daher, ja, es ist so ein bisschen, ich weiß, was du meinst, auf jeden Fall, aber je mehr ich drüber nachdenke.
Bei Gitarren ist das vielleicht nicht, bei Amps ist das irgendwie offensichtlich, aber wenn du da über Vintage-Amps sprichst, dann sind die ja zum Beispiel handverdrahtet, Point-to-Point gelötet, das ist ein Unterschied zwischen, muss man übrigens sagen, viele moderne Reissues, gerade von Fender, klingen fantastisch, so, ne? Sie sind halt einfach nur nicht sonderlich consumerfreundlich gelötet, so, ne? Sondern sie sind auf Platin, was das Ganze sehr, sehr schwer macht und selbst Leute wie ich, die sich mit der Materie wirklich nur bedingt auskennen, ich kann zum Beispiel selber ein Capture Job machen bei einem alten Vintage Fender Amp. Das könntest du theoretisch auch, wenn du dich da ein bisschen reinarbeitest, weil das halt einfach sehr, sehr, sehr übersichtlich ist, wie das gelötet ist. Deswegen, ich habe ja auch einer meiner absoluten neuesten Lieblingsspielzeuge, kommen wir später noch drauf, ist ja ein Vox AC15 und da habe ich halt auch bewusst die Kohle für ein Handwired bezahlt, einfach weil ich weiß, wenn ich da einen Kondensator auswechseln muss, das kann ich halt mal eben selber machen und ich mag das einfach, das Gefühl, das Chassis aus dem Gehäuse, aus dem Combo rauszuziehen, rauszunehmen und es ist wirklich total übersichtlich ist, was wo ist und du auch sehr schnell siehst, wenn irgendwas verkohlt, schwarz oder explodiert ist.
Ja.
Und das ist, also ich habe jetzt gerade zum Beispiel, ich hatte ja total günstig für 200 Tacken ein PV Classic 30 gekauft, ein 12-Inch-Combo mit einem 12er-Speaker, den ich immer sehr, sehr mochte und haben wollte. Der ist mir jetzt direkt abgeraucht und er geht an, es kommt aber einfach kein Sound raus. Es ist ich habe neue Röhren probiert, das ganze Programm, neue Sicherung und es ist nicht nachvollziehbar, was mit dem Amp los ist. Weil das Ding ist, Alter, das sind nicht eine Platine, sondern drei Platinen, die so übereinander schon das auseinanderbauen. Du kriegst, es gibt diverse YouTube-Videos, wo Leute auch sagen, ey, eigentlich geiler Amp, wenn er funktioniert, der gut klingt, aber die Person, die den entwickelt hat, sollte kastriert werden und ich unterschreibe das sofort. Und deswegen, das ist für mich, Vintage-Amps sind geil, weil sie halt auch einfach, wie sagt man, von Erwartung leichter sind. Ich kenne mich mit Autos nicht aus, ich kann mir aber vorstellen, dass das bei alten Autos auch so ist, dass sie leichter zu reparieren sind.
Natürlich, moderne Autos werden auch so gebaut, dass du möglichst gar nichts mehr selbst machen kannst. Weißt du, was geil ist?
Tankstellen-Bocki.
Das auf jeden Fall ist das allerbeste. Tankstellen-Fasan, ey. Direkt, wenn er mir direkt gebraten in den Mund fliegt. Nee, was geil ist, ist, als ich letztes Mal mit meinem BMW bei der Inspektion war.
Als ich mit meinem BMW, mit meinem Beamer bei der Inspektion war,
genau.
Gefällt mir.
Haben die mir gesagt, dass, also ich meine, ich musste irgendwie Öl nachfüllen. Ich habe eine Ölwarnung bekommen. Habe ich jetzt vor 2 Tagen wieder bekommen. und dachte so, oh, okay, shit, irgendwie verbrennt er hier Öl oder so. Und hab nicht weiter drüber nachgedacht, meinte nur so, ja, keine Ahnung, ich sehe keine Spuren unterm Auto, dass da irgendwie Öl leckt, so, also keine Ahnung. Und dann meinten die zu mir, ja, würdest du eh nicht sehen, weil da eine Metallplatte unterm Auto ist, man sieht also gar nicht, wenn der Öl leckt. Ist auch geil. Ja, das, wow. Das, also nicht mal das könnte ich visuell irgendwie nachvollziehen. Und das Auto ist jetzt ja auch schon wieder 9 Jahre alt. Ja, hat fast eine Dekade auf dem Buckel.
Peinlich.
Und das ist halt geil. Die bauen natürlich die Sachen auch so, dass man es nicht kann. Aber um auf Amps zurückzukommen, ich finde, dass ein Transistor-Amp, mir hat gerade hier aus Portland ein Kumpel von mir, Blackhawk Amps, der hat mir einen alten Ampeg mitgebracht. Mir fällt gerade der Name nicht ein, so ein Ampeg Solid State, auch eine 1x12er-Kombo, die ich mal ausprobieren will, weil er will davon eine Preamp-Version bauen. Und das Ding ist streng genommen ein Vintage-Amp, Hanno. Das ist halt so ein...
Ja, nur weil etwas Transistor ist, heißt das ja nicht. Es gibt ja auch Custom, die Firma mit K. Mhm. Kennst du bestimmt,
ja, kenn
diese Dinger, die oft mit sowieso Leder verziert sind und so. Auch absolut Weapon of Choice von John Spencer Blues Explosion gewesen für viele, viele Jahre, weil Transistor-Amps haben halt ultraschnellen, lauten Attack, teilweise krank geile Mitten. Also wie immer, in einem gut sortierten Gewürzregal findet alles früher oder später seinen legitimen Platz. Das Problem ist halt, dass die meisten Transistorsachen halt einfach billig sind. Wie billige Plastikautos, eben nicht dafür gemacht, lange zu halten. Aber nicht immer grundsätzlich alles, was keine Röhren hat, ist schlecht. In keinster Weise.
Ja, auf jeden Fall. Also ich sag mal... Und das Thema, ich sag mal, es kommt ja auch immer mehr und mehr auf. Wir haben es irgendwann schon mal kurz angeschnitten in einer anderen Folge, ne? Gerade PV Solid State Sachen sind in den letzten Jahren sehr hip geworden.
Hab ich nie verstanden, hab ich oft ausprobiert. Ich hatte nie Glück mit denen. Mich haben die gerade irgendwie, also ich, das war so vor so 10, 12, 13 Jahren fing das an, dass jede hippe Sludge Doom Band und so, dass der Basser ein PV Solid State Amp hatte. Und ich habe aus den Dingern nie einen wirklich geilen Sound rausgekriegt. Akzeptabel, ja, aber wirklich, also für mich war das mehr, wie du schon gesagt hast, so hip, als wirklich Qualität am Ende des Tages.
Gut, aber
Peavy hat geile Sachen gemacht.
Aber wenn es wirklich scheiße klingt, dann keine Ahnung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Trend, oder dass es hip geworden ist, weil es scheiße ist. Irgendwie werden die Leute schon...
aber es gibt ja viele Beispiele, und das weißt du selber, dass Sachen hip geworden sind, die extrem überbewertet sind. Die natürlich okay und solide sind, aber total überbewertet sind.
Ja, wie Bands, die sich mit Lehm einreiben in der Arschritze.
Zum Beispiel, aber das gibt es ja auch im Gear-Segment ohne Ende.
Ja, mit Lehm, Lehm in der Arschritze, ja.
Ja, also ne, da gibt's ja ohne Ende Beispiele. Ansonsten gefiel mir gut mit dem Beamer zur BMW zur Inspektion. Fällt mir eine gute Story ein, als Irin und ich unseren ersten Bandbus gekauft haben. Ich glaube, damals haben wir da 2000 Euro oder so für bezahlt. Absolute Bruchbude. Den haben wir ja dann auch irgendwann verlost mit dem Visions Magazin zusammen, als wir den aufgegeben haben, den Bus. Da habe ich mal so eine Stagehand angeschrien, natürlich aus Spaß, im besoffenen Kopf, nimm die Finger von meinem Daimler. Mhm. Das wollte ich immer schon mal gesagt haben. Das fühlte sich auch genauso gut an, wie ich mir das vorgestellt hatte.
Beim Sprinter kann man das ja sagen.
Ganz genau, ist ein Daimler, oder?
Ein Sprinter ist ein, könnte man so sagen, ja.
Nimm die Finger von meinem Daimler. Das hört sich einfach richtig gut an. Vor allen Dingen, wenn da so eine richtige Schrottkarre ist und wenn ich das sage, ist das halt noch viel lustiger.
Ja, wenn das sonst jemand sagen würde,
wäre
es
traurig. Der
dünne
Mann mit der Uhu-Kappe, der mich hier anschreit. Ja, habe ich natürlich dann aufgeklärt. Dass es sich um einen Witz handelte, muss man auch ja immer machen. Ansonsten, ja, Simon, was gibt's sonst Neues? Ansonsten nicht so richtig viel, oder?
Nö, ich glaube, wir können heute geschmeidig
in unser Thema einsteigen.
In unsere Folge reingleiten.
Einsliden.
Ich würde sagen, Bierkassen spenden, die ihr unter PayPal.me ganz gönnerhaft machen wir nächstes Mal, Arno.
Ganz geil. Schmeißt die Spenden hinten in den Daimler rein.
Genau.
Und sammelt mich hier nicht voll. Doch.
Genau, ja, auf jeden Fall. Aber ja, wer Bierkassen spenden machen will, kann das in der Zwischenzeit unter PayPal.me/GearOfTheDark machen.
Wir freuen uns über euren Support.
Vor allem freuen wir uns immer über die Kommentare. Ey, ganz ehrlich, ich hätte damit auch extrem viel Spaß, wenn die Leute nur 1 Cent spenden, aber irgendwas Geistreiches.
Also wollen wir gar nicht erst anfangen.
Ja, ich meine mit 1 Cent natürlich den Inflationswert von 1 Million Euro, aber
genau.
Aber ja, es ist immer sehr unterhaltsam, von daher.
Was meinst du, wie viele Leute jetzt aus Witz 1 Cent spenden werden, Simon?
Ja, jetzt, wo du das gesagt hast, besonders.
Ja, gut.
Musst du beim Editieren.
Wir nehmen die Kohle trotzdem an. Wir sind ja nicht bescheuert. Wir sind raffiniert. Wir nehmen die Kohle an, um den Daimler zu kaufen.
Ganz clevere Geschäftsmänner hier bei Gear of the Dark.
Ganz clevere Geschäftsmänner. Aber du hast das auch schon richtig anmoderiert. Wir gehen direkt in die Folge. Und zwar wollen wir heute über etwas reden. Also es ist auch immer ganz witzig. Kaum reden wir über Musik, sagen alle, ey Leute, mach mal mehr Gear-Folgen. Kaum reden wir über Gear, sagen, ey Leute, mach mal ein bisschen mehr Mucke-Themen und so. Hast du nicht gesehen? Egal, es wechselt sich immer ab oder hin und wieder. Heute sind wir wieder beim Thema Gear gelandet. Warum? Weil wir Bock drauf haben. Und am Ende des Tages ist das, was alles wirklich zählt. Dementsprechend wollen wir heute wieder über so ein bisschen Gear sprechen, nach unserer doch schon relativ langen Einleitung jetzt. Und
ja.
Simon und ich haben uns gedacht, wir haben nämlich vor ganz, ganz, ganz vielen Jahren, Alter, eine unserer allerersten Folgen waren, ich glaube, wie hieß das? Weapon of Choice oder irgendwie sowas?
Mhm, ich glaube, ja.
Da haben wir irgendwie darüber geredet, ich glaube, es war in der Folge, korrigiert uns gerne, wenn wir falsch liegen, wo wir auch so ein bisschen erörtert haben, was denn für uns persönlich Gear für die einsame Insel ist. So Gear, mit dem wir selber bis an unser Lebensende glücklich sein könnten, quasi unser kleiner Besteckkasten an Gear, was wir brauchen, was wir gerne nutzen. Und wir dachten,
ja,
wir beleuchten das jetzt nochmal 6 Jahre später und gucken, was sich da verändert hat.
Ja, Gear, ohne die wir nicht leben könnten.
So, ja, ganz genau. Und gucken, ob sich das verändert hat über die Jahre. Wir kommen auf solche Themen natürlich, weil wir uns privat über so einen Mumpitz dann auch viel unterhalten und ja, natürlich euch auch viel davon erzählen. Dann dachten wir, es vielleicht mal ein bisschen Zeit für eine Bestandaufnahme.
Genau so sieht's aus, Hanno. Mein erster Vorschlag wäre, dass wir jetzt gegenseitig einmal raten, ein Stück Gear, was der andere auf jeden Fall auf seiner Liste hat.
Ja, bei dir ist das der Rev-Amp.
Ja, und bei dir ist es der Petersburg-Amp.
Ja, der ist auf meiner Liste nicht mehr dabei.
Nein!
Ja, der ist mal auf meiner Liste nicht mehr dabei. In die Falle bist du direkt reingetappt und habe ich direkt drauf gewartet, Simon.
Nur deswegen hast du diese Falle. Die existiert nur damit.
Diese ganze Folge existiert nur damit wir dich hier vorführen können.
Ja, ich merke schon, ja.
Es ist tatsächlich, ich bin ja bekannt dafür, dass ich, wie gesagt, und auch immer noch, ich habe diverse Petersburg P100er, die ich alle sehr, sehr schätze, weil sie alle ein bisschen unterschiedlich sind. Und ich werde sie niemals hergeben. Ich liebe sie alle Kinder gleichermaßen. Und sie werden auch immer noch weiter zum Einsatz kommen und sie sind ultra geil. Aber ich glaube, es wäre nicht mehr zwangsläufig mein Amp für die einsame Insel. Und da komme ich später drauf zu.
Okay.
Bei dem Rev-Amp war es für mich bei dir ein bisschen offensichtlicher, weil das halt offensichtlicher war, weil er erst in den letzten Jahren in dein Leben getreten ist. So, den hattest du noch nicht auf dem Schirm, den gab es vielleicht sogar noch gar nicht, das weiß ich nicht, als wir diese Folge zum ersten Mal aufgenommen hatten vor 6 Jahren.
Ich muss jetzt mal überlegen, wann ich den Amp bekommen habe. Ich glaube Anfang 2024 vielleicht.
Na siehst du, ja, also hattest du den dann noch gar nicht auf dem Radar.
Oder 2023, nee, den hatte ich damals.
Ist auch egal, die Folge war 2020.
Ja, ja, ja. Den hatte ich damals nicht auf dem Radar. Aber ja, der Amp ist, und ich muss sogar sagen, nach wie vor, ich habe ja jetzt auch seit kurzem den Rev D40, den großen Bruder. Des
quasi die BMW-Version.
Quasi die BMW-Version, ja, das gefällt dir jetzt wieder, ne Hanno? Du musst jetzt mir die restliche Folge anhören. Ja, und zwar gefällt mir. Ich habe gestern mal einen A-B-Vergleich gemacht zwischen dem D40 und dem D20 mit Direct Recording, also der gleichen Speaker-Simulation. Und noch muss ich ein bisschen tweaken, weil ich habe den D40 im Warehouse und den D20 jetzt hier at home. D20. Und mir gefällt nach wie vor der D20 besser vom Sound.
Ja. Interessant, das sind natürlich gute Nachrichten, weil er günstiger ist.
Das sind gute Nachrichten, weil er günstiger ist, auf jeden Fall. Aber es ist ganz interessant, der D40 ist natürlich für live 10-mal besser, also das ist einfach, weil er genug Wumms hat irgendwie für eine Live-Show, er ist laut genug, aber im direkten Vergleich, ich habe den jetzt da im Warehouse einfach mal eingestellt, so nach Gusto, und gleiches Pedal davor, mit dem ich den Soundtest gemacht habe, er klingt im Vergleich ein bisschen mehr scooped und hat vor allem auch so eine etwas harsche Höhenfrequenz, die beim D20 nicht existiert. Der ist so ein bisschen mehr rolled off und die Mitten sind ein bisschen fetter beim D20. Und jetzt muss ich natürlich immer ein bisschen hin und her rennen, um den Vergleich weiter zu machen. Nächstes Mal, wenn ich im, aber ich habe jetzt einen D20 Clip, den ich als Referenz mitnehmen kann in Logic und werde dann noch ein bisschen dran rumdrehen. Aber ich habe gestern mit Leon drüber gelabert und er meinte so, ja, probier doch vielleicht mal andere Endstufenröhren im D20. Da sind halt 6L, im D40 und da sind halt 6L6 Röhren drin. Vielleicht probiere ich das einfach mal. Du kriegst JJ KT77s kriegst du für $30 das Stück. Das ist ja keine Unsumme und könnte man mal ausprobieren. Aber ja, ich muss sagen, ich glaube, so wie es ist jetzt im Moment, ist der D40 für mich ein reiner Live-Amp und der D20 für mich würde weiterhin der Recording-Amp sein. Aber den würde ich auf jeden Fall mit auf die einsame Insel nehmen, weil er nach wie vor einfach das Nonplusultra für Zerrpedale davor ist. Da führt kein Weg dran vorbei. Und wie ich habe es ja schon eingangs gesagt, ich mache gerade viele Pedal-Demos. Und ja, jedes Zerrpedal, jedes Fasspedal klingt mit dem Amp einfach geil. Und das
wollen wir vielleicht mal kurz eben festhalten, ja, was wir vor 6 Jahren, ich glaube, wir hatten uns da jeder auf eine Gitarre, auf einen Amp und auf ein Pedal oder so geeinigt, wenn ich mich nicht täusche.
Ja, das wäre natürlich, ist eine wichtige Frage, wie limitiert sind wir? Das ist natürlich.
Nee, und ich möchte diesmal gar nicht so wahnsinnig limitiert sein. Gut. Ich möchte nur sagen, ich möchte so ein bisschen zusammenfassen. Also ich kann mich erinnern, dass ich damals gesagt habe, wenn ich mich nicht täusche, ich nehme einen meiner P100er Petersburg mit, ich nehme meine Gibson Flying V mit und ich nehme einen Tube Screamer mit. Ich glaube, das war so ein bisschen die Bottomline auf meiner Seite.
Bei mir wird's vermutlich der Camper gewesen sein.
War es, daran erinnere ich mich, ja.
Ich schätze mal, eine ESP-7-Seiter war es damals.
Wahrscheinlich.
Wahrscheinlich, ja. Die hatte ich damals auch schon. Pedal weiß ich gar nicht mehr.
Vielleicht auch gar nicht. Also, ne? Wir, ne? Aber wie gesagt, das nur mal festzuhalten und all diese Sachen, die ich gerade genannt habe, finde ich natürlich total super.
Ja.
Und würde ich auch immer noch, ohne mit der Wimper zu zucken, spielen. Genauso wie du immer noch mit einer ESP-7-Seite und einem Camper einen geilen Song aufnehmen könntest oder live performen könntest, ganz ohne Frage. Dementsprechend, ich glaube, die Folge Weapon of Choice war auch so ein bisschen, wie sich Band über Gear definieren und dass viel davon natürlich auch Augenwischerei ist. Und das ist es ja natürlich auch so, ne? Am Ende des Tages ist so, ey, es zählt immer die Idee, es erzählt immer die Qualität der Songs und es zählt am Ende des Tages immer die Performance. Im Zweifelsfall, wenn all das gut ist, ist es auch mit Mittelklasse-Gear 1000-mal geiler als das beste Boutique-Gear der Welt, aber völlig uninspirierte Performance und Songs.
Ich muss sagen, ich glaube tatsächlich, es gibt so ein paar Gear-Sachen, die für mich Allzweckwaffen sind. So. Und ich glaube, der D20 ist auf jeden Fall so ein Ding. Weil,
ja, Allzweckwaffen macht ja auch Sinn, wenn wir über eine einsame Insel reden.
Genau, weil das Ding, wie gesagt, das frisst jedes Pedal vorne rein, ist ja trotzdem Effects-Loop. Du kannst, also im Grunde genommen kannst du mit dem Amp alles abbilden erstmal. Nur besonders laut wirst du halt nicht, aber das ist, wenn du auf der einsamen Insel hockst, vielleicht auch egal. Wirst du wahrscheinlich keine Stadionshow spielen. Von daher, es ist auf jeden Fall, das wäre auf jeden Fall für mich fast die Basis der Arbeit. Und natürlich, klar, man braucht natürlich auch Gitarren und so weiter und so fort. Aber kommen wir erstmal zu dir.
Bleiben wir beim Amp. Ne? Also du warst jetzt etwas überrascht, dass es nicht mehr der Petersburg P100 ist. Mhm. Abgelöst hat das, vor 4 Jahren oder so habe ich ihn gekauft, habe ich hier auch lang und breit drüber geredet, mein End-60er Drip Edge Fender Bassman, 50 Watt. Mhm. Muss man sagen, so weit warst du jetzt von der Wahrheit dann gar nicht entfernt, denn die ersten Marshall-Amps und mein Petersburg ist ja am Ende des Tages auch ein Marshall-Klon, wenn du so willst, basieren ja auf dem Fender Bassman-Circuit. Ja. Und dementsprechend ist es natürlich am Ende des Tages alles eine Soße. Ich habe nur in den letzten Jahren und gerade in letzter Zeit, ich experimentiere sehr, sehr viel rum und nehme gerade auch viel so auf, so zu Testzwecken, einfach weil ich wieder so auf Soundfindung bin. Mhm. Das macht mir einfach auch Spaß. Dass der Fender Bassman einfach so die ultimative, also für mich jetzt natürlich genau für dich, für der Rev 20, bei mir, der Bassman frisst jedes Pedal, klingt mit allen Caps geil, liebt alle Gitarren und ist so, ey, der hat ein Dreiband-EQ einfach so, der hat eigentlich hat er so nur Gain, Bass und Treble. Mhm. Und es klingt Wahnsinn.
Ja.
So, das ist so, weißt du, du musst den nur schräg angucken und es klingt schon geil. Und deswegen ist und ich kann halt aus dem Fender Bassman, ich kann mit dem Fender Bassman Sachen machen, die ich mit dem P100, dem Petersburg, machen kann. Aber ich kann halt auch mehr damit machen. Sprich, ich kann so ein bisschen in die Crunch oder ich kann so ein bisschen, der Clean Sound ist halt überzeugender. Nicht, dass ich jetzt viel Clean Sound verwende, aber bei manchen Pedalen, wie du weißt, ist es halt geiler, wenn der Amp clean eingestellt ist. Und bei manchen Pedalen ist es geiler, wenn er halt schon extrem tief im Overdrive ist. Und natürlich hat der Petersburg auch einen ultra geilen Crunch-Kanal. Aber für mich ist einfach der Sparkle und der Vibe und auch die Mitten, die ich aus dem Bassman bekomme, gerade das persönlich für mich das Nonplusultra. Und er ist nicht so wahnsinnig laut und nicht so schwer. Also es ist halt auch ein Convenience-Ding. Und ja, für mich gerade momentan die absolute Weapon of Choice für alles Gitarre Fender Bassman 50.
Nice. Und den hast du als Combo oder als Head?
Den habe ich als Head. Ich hätte gerne ein 4x10er Bassman Combo, wäre auch geil. Aber gerade als Head ist es natürlich extrem flexibel und deswegen die ultimative Waffe. Und auch was die Cabinets betrifft, hat sich so ein bisschen was verändert. Natürlich ist für eine Live-Nummer eine 4x12er immer noch das allergeilste, fett, groß, laut und klingt immer gut. Also vorausgesetzt, es ist ein vernünftiges Cab. Aber ich spiele den Bassman in letzter Zeit fast ausschließlich mit einer selbstgebauten 2x10er Box mit einem Eminence Ramrod und einem Eminence Ragin' Cajun Speaker drin und auch da ein SM57 vor und Alter, es ist fertig. Mhm. So, ne, vielleicht ein Low Cut so oder es ist fertig. Und das ist was ich sehr, sehr, sehr schätze. Und das hat mir auch jetzt gerade in meinem Tone Hunt, Tone Quest in den letzten Monaten wieder gezeigt und was jetzt auch so ein bisschen Thema dieser Folge ist. Ich habe mich ja sehr, sehr positiv über IRs geäußert, Impulse Responses und die Entwicklung, was es für neue Sachen gibt. Und ich stehe da auch zu und es ist auch alles total geil. Aber ich merke, dass für mich nach wie vor komplett analog einfach weiter King of the Ring ist. Sowohl vom Spaßfaktor, aber als auch so, ey, ich kann dir halt einfach einen geilen Gitarrensound mit einem einigermaßen akzeptablen Speaker, mit einem SM57 und dem Bassman viel, 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 viel schneller liefern, als dass ich mich durch einen Katalog von irgendwelchen IRs geklickt habe und so und solche ganzen Geschichten. Und ich weiß, wenn man erstmal 2, 3 IRs gefunden hat, die alle funktionieren, ist natürlich ein anderes Thema. Aber grundsätzlich merke ich immer wieder, dass ich über den Oldschool-Weg am allerschnellsten zu den Ergebnissen komme, die ich will. Und darum geht es ja bei dem Schweizer Taschenmesser-Gear für die einsame Insel.
Ja, auf jeden Fall. Ja, alles, was du sagst, wie gesagt, trifft bei mir auf den Rev zu. Das ist, der basiert auch auf einem Fender Circuit. Ich weiß gerade nicht, irgendwas Deluxe.
Ja, das erklärt die Power Tubes, dass keine EL Tubes drin sind. Das sind ja die Tubes, die ja drin sind, sind ja auch in vielen Fender Amps.
Verstehe. Ja. Ist natürlich auf jeden Fall eine wichtige Basis. Als Gitarren. Sprechen wir mal als Gitarren, da kommt der meiste Sound her, den wir produzieren. Ohne Gitarren bringt uns auch der Amp relativ wenig. Ich erlaube mir, 2 Gitarren mit auf die einsame Insel zu nehmen. Aus verschiedensten Gründen. Und zwar
2 Gitarren, sagst du?
Ja, 2 Gitarren, ja. Ich bräuchte 2 Gitarren, glaube ich, auch.
Bitte?
Einerseits ganz klar meine Squire J. Maskus mit dem Bariton Aluhals und diesem EMG J Master Set drin, weil die Gitarre soundmäßig eigentlich so gut wie alles abdecken kann. Du kannst damit Metal machen und es klingt gut, hört man auf unserer neuen EP Hell Interface. Aber auch die Clean Sounds, die man natürlich aus diesen Jazz Master Voiced Pickups rausholen kann, sind mega geil. So, und ich finde einfach, mit der Gitarre kann ich zumindest soundmäßig alles machen. Ansonsten würde ich wahrscheinlich Proforma, auch um weiter mein Nightmare-Set üben zu können, noch eine Bariton 7-Seiter mitnehmen. Ich habe hier gerade so eine Harpass 7-Seiter Bariton zu Hause, die ich wahrscheinlich dann auch mitnehmen würde. Aber ja, ich glaube wirklich Nummer 1 ist die J. Maskus. So, die kann alles.
Ich bin... gehe ich so ein bisschen mit dir. Ich glaube, ich bräuchte nur eine Gitarre. Mhm. Aber ich könnte mich nicht entscheiden, welches ist. Das ist das Problem. Aber ich könnte mit einer leben. Und es wäre definitiv auch eine Gitarre. Wahrscheinlich mit einem P90er drin. Mhm. Und das wäre dann wahrscheinlich jetzt entweder, also wahrscheinlich, weil sie halt extrem vielseitig ist, wäre es meine neu erworbene All-Original 1970er SG Special mit P90ern, die wirklich der absolute nackte Wahnsinn, weil sie halt auch den besten Hals hat, den ich je in der Hand hatte. Aber wenn ich davon ausgehen muss, dass ich auf einer einsamen Insel bin und mit dem Ding halt auch Feuer machen muss, paddeln muss und vielleicht auch kämpfen muss, würde ich wahrscheinlich einfach meine total alte, abgerockte Melody Maker mitnehmen, die auch so eine absolute Waffe ist. Ein absolutes One-Trick-Pony, die kann eine Sache, klingt aber geil. Klingt so angecrunched geil, klingt ultra verzerrt gut. Oder halt, das habe ich ja, die gab es vor 2 Jahren neu, kostet auch echt nicht die Welt, über die habe ich auch schon viel gesprochen. Die Gitarre, die ich echt am meisten spiele, auch in den letzten Jahren, ist die Epiphone Crestwood. Die du nicht so schön findest, ist aber völlig egal, auf einer einsamen Insel sieht mich ja keiner. Und die ist vom Sound wahrscheinlich die vielseitigste Gitarre, die ich habe. 2 Mini-Humbucker stehe ich eh drauf. Und da, das ist die einzige Gitarre, wo ich halt auch mal so eine Zwischenposition nutze oder so, weil sonst mache ich das nicht.
Geht mir bei der Jazzmaster genauso. Die Zwischenpositionen, da klingen nämlich halt auch fantastisch. Das muss man einfach sagen. P90 finde ich interessant. Ich habe ja eine, ich habe eine Les Paul mit P90s drin. Und ich muss sagen, die P90s harmonieren nicht mit jedem Zerrpedal. Ja, es gibt Sachen, da klingt es total gut und dann andere, wo das sehr, sehr harsch und plärrig ist.
Die Zerrpedale, die ich benutze, die so in meinem Standardarsenal sind, muss ich sagen, funktionieren alle mit P90ern. Es ist aber auch wahrscheinlich so, weil ich meinen Rig so auslege, Gitarre, Amp, Cab, dass das schon alleine geil klingt und für mich das Pedal dann nur noch so die Krönung ist quasi.
Mhm. Ja, interessanterweise, ich kann auch sagen, dass meine, ja, also zum Beispiel das Total Distortion Worship funktioniert mit P90ern auch gut. Da nehme ich jetzt auch schon ein bisschen was vorweg mit der Pedalwahl, aber ja, ich habe auf jeden Fall viele Sachen damit probiert und es gibt Dinge, die für mich mit P90ern nicht so richtig harmonieren irgendwie, aber trotzdem coole Pickups und ich bin auch froh, dass ich es im Arsenal habe, aber für die einsame Insel wäre es wahrscheinlich nix.
Nochmal zurück zu den Caps, du hast natürlich das Problem schon gelöst, einfach weil der Rev20 eingebauten IR-Loader hat,
ja.
Was natürlich praktisch ist.
Ja, es ist natürlich sehr praktisch, aber ich habe trotzdem ein Cap-Problem, weil ich Caps ja wirklich über alles...
Ja, aber brauchst du die nicht? Also ne, es geht ja auch so ein bisschen um die einsame Insel, also du brauchst das Cap nicht, weil du mit den IRs im Rev20 geilen Sound hinkriegst.
Theoretisch ja, aber der Witz ist, dass obwohl ich den IR immer benutze, immer, der Amp gleichzeitig bei mir in den Cap geht und ich das Cap tatsächlich als Monitor benutze. Also ich brauche schon geiles Cap, was mir irgendwie das Feedback und das Feeling gibt beim Spielen.
Aber zum Aufnehmen benutzt auch, du dann doch die IR.
Genau, ich benutze das Cap als beim Aufnehmen als Monitor quasi.
Verstehe. Ja,
und das steht halt bei mir im Warehouse zum Beispiel, steht es so in meinem Rücken 2 Meter entfernt oder 1,5 Meter entfernt. Na, 2 Meter, denke ich mal, steht das so bei mir im Rücken und plärrt mich mit Gitarre voll und aus meinen Studiomonitoren kommen eigentlich immer nur Click-Track und Plastik-Drums sozusagen. Und von daher ist das Cap für mich schon auch wichtig. Ich muss sagen, zu meiner Überraschung ist wahrscheinlich das Cap, was ich mitnehmen würde, auf die einsame Insel, das allerunbekannteste überhaupt. Und zwar dieses Roller Cap, was ich hier bei Guitar Center mal gefunden habe, was ja so eine kleine, also Roller Sound war so eine ganz kleine Cap-Schmiede hier aus Portland, die so Custom Caps gebaut haben. Und das ist ein sehr schweres Staggered 4x12. Das ist ein bisschen schmaler und höher. Und da sind oben 2 aktuelle Made in UK Mesa V30er drin und unten ein paar Scholz Sugar Cones. Und das Cap, würde ich sagen, ist von allen Caps, die ich habe, das am ausgewogenste und was aber auch einfach geil klingt. Und es ist, das Wiring ist ein bisschen weird. Das ist wie 2x12er gewired. Das heißt, ich könnte, wenn ich wollte, auch einfach ein Dual-Amp-Setup damit fahren, was das Cap natürlich auch flexibel macht. Also das wäre auf jeden Fall für mich ein Cap, was ich mitnehmen würde, weil es mir doch viel Möglichkeiten gibt irgendwie und weil es geil klingt.
Ich würde anstatt einer 4x12er mittlerweile auch lieber, wenn ich dürfte, in derselben Größe, es ist ja dieselbe Schlepperei, wahrscheinlich eher 2 kleinere Caps mitnehmen. Und wie ich eben schon gesagt habe, ich habe das 2x10er Cap mit einem Raging Cajun und einem Ramrod vom Eminence. Und ich würde dann wahrscheinlich trotzdem noch einfach, weil ich denn doch mehr kochen kann, nochmal ein 2x12er mitnehmen, was für mich für Recording komplett ausreicht und auch großer Fan für Live bin mittlerweile, 2x12. Und würde ein Vintage 30 reinpacken, auch einen alten UK. Ich habe einen von 98 mal gekauft, vor einem Jahr oder so, über Reverb. Und ein Greenback auf die andere Seite. Und damit könnte ich schon extrem viel machen.
Ich habe eine 2x12 mit einem Vintage 30 und einem Creamback.
Auch geil.
Ja, das klingt auch ganz gut auf jeden Fall. Ja, was du gerade sagst, auch nochmal interessant. Ich finde zum Beispiel, ich habe 2x12er jetzt gerade im Warehouse. Einmal mein altes Omega 2x12er und dann eine Lichtlärm 2x12er. Leider haben die beide unterschiedliche Impedanzen. Sonst glaube ich, wäre das auch cool, die zusammenzufahren irgendwie. Weil ich finde nämlich auch, das ist halt irgendwie geil, ne? Wenn du ans Live-Spielen denkst, natürlich nehmen 2x12er einen Hauch mehr Platz weg als eine 4x12er, aber kaum. Ja, es macht keinen riesen Unterschied. Nichtsdestotrotz kannst du eine 2x12er zur Not auch alleine ins Venue schleppen und auch zwei, ja, und am Ende des Tages hast du eigentlich ein größeres Cab als eine 4x12er oder eine größere Kombination. Eigentlich ein total cooles Setup für Live, finde ich, 2x12er zu spielen als eine 4x12er.
Ich, das ist ein bisschen der Nachteil. So, der Fender Bassman hat 4 Ohm. Das heißt, ich musste auch mein geliebtes 2x10er Cap, was ich halt mit dem Bassman zusammen, insbesondere für Recording benutze, halt auch einfach auf 4 Ohm wiren, was echt unpraktisch ist, weil viele Amps, die ich habe, können nicht 4 Ohm.
Ja, verstehe.
Ätzend.
Ja, viele Caps meinst du? Können nicht 4 Ohm.
Viele Amps können nicht 4 Ohm. Weil ich hab diverse Amps, die nicht 4 Ohm können.
Ach so, mit denen du jetzt dieses Cap nicht mehr benutzen kannst.
Genau, gerade alte Vintage Amps oder so, die können zum Beispiel dann teilweise, die ich habe, nur 8 Ohm oder so. Und 8 Ohm in, umgekehrt ging, aber 8 Ohm in 4 Ohm nicht gut.
Nee, ich habe tatsächlich überraschenderweise zwei Caps, die auf 4 Ohm gewired sind. Einmal ein altes Sun Cap, auch eine Staggered 4x12er und eine. Dieses große Omega-Cap, die 5x12 plus 1x15, auch die ist auf 4 Ohm gewired. Ich habe so ein bisschen von allem etwas.
Würdest du denn pedalmäßig mittlerweile irgendwas mitnehmen? Du hast es schon angedeutet.
Ja.
Den hast du schon angedeutet.
Eigentlich muss ich sagen, am liebsten würde ich sagen, ich würde ein Pedalboard mitnehmen.
Ja, okay.
Weißt du, wir sind ja nicht wirklich limitiert. Ich würde wahrscheinlich ein Pedalboard mitnehmen. Ich will jetzt nicht jedes Pedal, was da drauf ist, runterrattern. Das sprengt den Rahmen. Was auf jeden Fall für mich ganz klar Foundation für alles ist, was High Gain angeht, wäre das Total Distortion Worship. Ich habe damit aufgenommen. Ich spiele damit live. Das ist eigentlich für mich in jedem, für jeden High Gain Bedarf die Nummer eins. So. Ansonsten auch was noch Pedale angeht, ich würde das Normal Devices DK Cascade, habe ich hier schon mehrfach angebracht, auch mitnehmen, einfach weil es eine saugeile Vibe-Maschine ist. Für einen Bass, und da haben wir noch gar nicht drüber geredet, ich würde natürlich auch einen Bass mitnehmen auf die einsame Insel. Ich habe einen ESP Precision Bass, der sehr geil ist mit PJ Bass Pickup-Bestückung. Den würde ich mitnehmen und wahrscheinlich eine Ratte als Pedal. Ich könnte, glaube ich, mit einer Ratte einen Bass-Sound machen, mit dem ich super klarkomme, und die Ratte kann ich dann auch noch für Gitarrensachen benutzen. So. Also von daher, das wären jetzt mal so Basissachen. Also und natürlich noch was Tube-Screamer-mäßiges. Ne? Also stumpf gesagt etwas, womit ich einen Crunch-Sound machen kann, kann ich mit dem Plumes zum Beispiel von Earthquaker, wäre ein guter Tube-Screamer. Ein High-Gain-Pedal, Total Distortion Worship, ein Vibe-Pedal.
Weißt du, was auch ein guter Tube-Screamer ist? Ein Tube Screamer.
Ja, der ist auch gut, aber brauche ich, gibt ja verschiedenste Sachen. Das Plumes von Earthquaker kostet, glaube ich, nicht mehr als ein Tube Screamer. Es kostet $119 oder so. Hat aber 3 Modi irgendwie. Da ist noch so ein Blues Driver Modus mit drin.
Das will ich alles nicht. Und Blues Driver für mich zum Beispiel ist auf jeden Fall eins der, das ist das Thema. Das ist für mich eins der absolut überbewertesten Pedale aller Zeiten.
Witzig.
Habe ich so oft probiert, nie was irgendwann Vernünftiges rausbekommen.
Ja, interessanterweise, ich habe den ich spiele das Plumes fast nur im Blues-Driver-Modus. Und nicht, weil ich hatte vorher keine große Erfahrung mit dem Blues-Driver. Ich meine, du hast drei Modi im Plumes. Du hast Blues-Driver, dann hast du so einen No-Clipping-Modus und dann hast du den Tube-Screamer-Modus. Und der Blues-Driver-Modus klingt für mich einfach am besten. Und den benutze ich tatsächlich für so Dirty-Clean-Sounds dann irgendwie. Ja, so.
Für mich sind, ich mag Pedale, die keine Optionen haben. Da bin ich am meisten, die nur so ein. Ich mag diese One, deswegen mag ich eine Ratte zum Beispiel. Mhm. Einfach eine klassische Ratte, drei Knöpfe. Und entweder du magst eine Ratte und ich liebe Ratten, genau wie du. Das finde ich geil. Mich turnen Pedale mit zu viel Optionen ab.
Es kommt so, immer.
Mit zu vielen Modi und so. Also, ne, ich kann es voll verstehen, wenn Leute das geil finden. Es ist ja nur meine persönliche Ansicht.
Ich sag mal so, ich finde zum Beispiel, ja, um beim Plumes zu bleiben, es ist ja, du hast die gleichen Knobs wie bei einem Tube Screamer und dann hast du halt einen Mini-Toggle mit drei Sounds und ich gucke halt einfach, welcher Sound gefällt mir jetzt von den drei Toggle-Stellungen am besten. Und so kompliziert ist es dann alles auch nicht.
Ich stelle auch fest, dass die Unterschiede, gerade bei diesen Toggle-Switch-Dingen, bei vielen Pedalen, die ich benutze, nachdem ich so meinen Grundsound zwischen Gitarre, Cab und Amp eingestellt, marginal bis teilweise non-existent das sind, muss ich sagen. Also ich habe zum Beispiel einen Tube Screamer, den ich mal selber gebaut habe, da kann man zwischen einem Ibanez und einem 808 hinterher zwischen hin und her, ich höre den Unterschied nicht, sorry. Mhm.
Es kommt immer ein bisschen drauf an, es sind natürlich oft Nuancen auf jeden Fall. Es kommt natürlich auch gerade bei solchen, bei so, nennen wir es jetzt mal so Dirt-Pedalen, kommt es natürlich auch immer drauf an, wie stark man die überhaupt fährt. Ja, wenn du jetzt natürlich die Dinger nicht wahnsinnig weit aufreißt, dann ist meines Empfindens nach auch der Effekt von solchen Mini-Toggle-Sachen immer so ein bisschen noch marginaler. Aber es fällt mir auf jeden Fall auch viel auf. Ich habe jetzt hier gerade so ein Boutique Tube Screamer-mäßiges Pedal hier, was so ein bisschen mehr Metal-mäßig ist. Und da gibt's auch einen Toggle-Switch für Clipping. Und ehrlich gesagt, gefällt mir eins davon 3% besser als das andere. Und das wäre dann jetzt auch kein Ding, wenn dieser Switch einfach nicht da wäre.
Und das mag ich dann halt, weil umso mehr Kleinkram, so mehr kann kaputt gehen. Ich mag halt eben Pedale wie die Ratte, mit dem du halt auch einfach irgendwie einen Nagel in die Wand hauen kannst. Und bin ich großer Fan von.
Ja, ich sag mal.
Ich mag so Tinnif, so Firlefanz nicht. Das ist einfach nichts für mich.
Ja, ich finde, es kommt, ne, das Decay Cascade zum Beispiel ist ein relativ komplexes Pedal. Und ich versuche mich bei solchen Sachen, wo dann viele Knöpfe dran sind, immer nicht so daran zu verlieren, zu verstehen, was passiert, sondern einfach mit dem Gehör so lange dran rumzudrehen, bis es mir
das
passt.
Das sowieso. Am Ende des Tages ist alles geht, was gut klingt und das dadurch natürlich wieder legitim. Ich würde, jetzt wo du schon gesagt hast, ich hatte mich auf ein Pedal festgelegt, aber nehme ich auch ein paar mit. Eine Ratte ist dabei, hundertprozentig.
Sehr gut.
Ich glaube, ich würde keinen Tube Screamer mehr mitnehmen, sondern ich würde mittlerweile einen Klon mitnehmen, also einen Klon.
Okay.
Centaur. Aber natürlich einen Klon vom Klon, weil sonst nicht bezahlbar.
Richtig.
Ist aber auch völlig egal, weil ich habe einen selbstgebauten Klon, den ich selber gemacht habe, der absolut fantastisch klingt, sieht auch super aus, habe ich selber bemalt, wie die meisten meiner Selbstbaupedale. Das Ding würde ich mitnehmen, eine Ratte und ganz, ganz wichtig, ein Chorus-Pedal.
Ja.
Ich bin einfach mittlerweile so kranker Chorus-Fan, weil du kannst ja mit einem guten Chorus halt auch fast so phasermäßige Sachen machen, kannst du, also ne, Chorus ist der Shit und das muss ich dir als Prince-Fan natürlich nicht erzählen.
Nee, Chorus ist der Shit, das stimmt. Das Decay Cascade hat einen Modus mit so einem leichten Chorus-Effekt, und da stehe ich auch total drauf, also ja, Chorus ist ein gutes Stichwort, zum Glück.
Also wenn ich mich auf eine Modulation, ja, wenn man sagt, du kannst nur einen Modul, dann wäre es auf jeden Fall ein Chorus.
Ja, da bin ich bei dir auf jeden Fall, ja.
Und obwohl ich auch einfach riesige, also wirklich mega, weil ich habe viele Phaser-Pedale, gerade in letzter Zeit wieder extrem viel mit meinem, und da ist es wirklich Vintage, ich habe ein Original End-70er Electro-Harmonix, wie heißt das, Small Clone, ist das der Phaser oder ist das Fall? Nee, es ist der Small Stone ist der Phaser. Habe ich. Und das Ding klingt einfach so dermaßen geil. Also richtig gut. Aber ich habe diverse Phaser-Pedale und auch riesiger Flanger-Freund tatsächlich. Also auch Flanger geil, aber am Ende des Tages Chorus immer Chef im Ring.
Eine etwas unorthodoxe Sache oder die so ein bisschen rausfällt aus der Bread-and-Butter-Gear, sage ich jetzt mal, die ich noch gerne mitnehmen würde, wäre die Fryatt Power Station. Weil das Ding so eine...
Das ist aber schon sehr,
sehr spezifisch auf jeden Fall. Ja, weil es halt die... Es ist so die eierlegende Wollmilchsau, die aber in allem geil ist so, ne? Und ich kann es nur sagen, ich könnte damit meinen Rev D20 auf Konzertlautstärke bringen. Ich kann es aber auch als Röhren, Preamp benutzen und so weiter und so fort. Brauche ich jetzt nicht alles wieder auszuführen, aber das ist ehrlich gesagt von den Gear-Sachen, die ich in den letzten Jahren gekauft habe, neben dem D20 wahrscheinlich eins der beeindruckendsten und nützlichsten Sachen, die ich gekauft habe. Und natürlich, du durch den Direct Out kannst du natürlich auch alles Mögliche da reinjagen und das trotzdem dann in dein Interface stopfen. Und das bringt mich zum nächsten Punkt. Zum nächsten
Gear-Punkt. Ja, da bin ich ja sehr gespannt.
Natürlich ein Interface und ein MacBook mit Logic Pro drauf, damit ich den Scheiß...
Ach so, ja, ja. Siehst du so, das habe ich mich nämlich heute gefragt, ob bei Vorbereitung für diese Folge, können wir auch so Recording-Devices mitnehmen?
Also ja, auf jeden Fall. Ich denke, dass man will ja, wenn man...
Wir machen hier wieder Fantasy-Football,
genau.
Also alles geht.
Es geht absolut alles, ja.
Ja, dann natürlich auch. Dann ein Interface und ein Mac mit Logic drauf, auf jeden Fall.
Ja. So sieht's aus.
Und, weil ich wollte gerade sagen, was für dich die Fryette Power Station ist, ist für mich, halte ich fest, was ganz aufregend ist, ein furzsolides SM57.
Mhm.
Ich liebe dieses Mikrofon einfach. Ich liebe es für Gitarrensounds und ich liebe es aber auch für Vocalsounds. Viel mehr als das SM7B, in das wir gerade reinsprechen. Ich habe auch die letzte Manta-Platte halt einfach original mit einem $40 gebraucht SM57 eingesungen. Und wenn du mit dem SM7, und ich weiß, dann gibt es immer so Leute, too cool for school, hier Rest in Peace, wie heißt er noch, Steve Albini und so, das SM57 ist überhaupt kein Mikrofon, ja, mach ja alles sein. Das SM57 ist meiner Meinung nach vollkommen zu Recht das most iconic Guitar Microphone ever oder Instrumentenmikrofon. Und auch für Vocals muss man, siehe Lemmy und so, der absolute Wahnsinn. Und ich kann mit einem SM57 alles aufnehmen. Siehe die Nebraska von Bruce Springsteen.
Ja.
Mit einem SM57, wenn du einigermaßen weißt, was du tust und das Handwerk beherrschst, ist es die ultimative Waffe.
Ja.
Und ich liebe das Mikrofon. Und hab mir gerade auch mal wieder eins gekauft, einfach weil ich, die sind immer, man kann auch nicht genug Messer und Gabel haben.
Ja, ich habe mir tatsächlich auch ein Mikrofon aufgeschrieben. Ich habe mir natürlich aus Erfahrung damit und weil ich ja kein Mikrofon für Gitarren brauche, habe ich mir natürlich das Shure SM7B aufgeschrieben. Denn, ich sag mal so, offensichtlich würde ich ja auf der einsamen Insel mit allem, was ich jetzt hier so genannt habe, auch Musik machen wollen und aufnehmen wollen. Wohl oder übel müsste ich mir drauf schaffen, Vocals zu machen. Und mit dem Shure SM7B weiß ich zumindest, wie ich das hinkriege. Und von daher würde das bei mir auch mit auf der Gearliste stehen.
Klingt aber einfach, ja, okay. Aber vielleicht kommst du dann doch auf die Idee, irgendwann mal doch eins deiner Caps abzumiken. Mhm. Und dafür ist das das normale SM57 meiner Meinung nach einfach haushoch über,
ja, auf jeden Fall.
Über dem SM7B. Und wenn du damit keine geilen Vocals, gerade im Heavy-Bereich,
ich muss das mal ausprobieren. Dann
liegt das mit dem 7B auch
nicht. Ich muss das mal ausprobieren, auf jeden Fall. Ich bin tatsächlich, ich habe zwei SM57er, habe ich festgestellt, doch nicht nur eins. Und ich will tatsächlich auch unbedingt mal versuchen, damit Vocals aufzunehmen, einfach aus Spaß an der Freude und zu schauen, wie es klingt.
Ja, du hast es eben genannt, Bass hätte ich natürlich auch noch im Gepäck. Da würde ich meinen 1982er Japan Vintage P-Bass, Precision Bass, mein Traumbass, einfach schwarzer Korpus, schwarzes Pickguard und Maple Neck.
Mega geiler Look.
Habe ich auch viel gespielt. Das ist der meiner Meinung nach also wirklich original der beste Bass der Welt vom Look.
Ja, her. Ich so, bin da ganz bei dir.
Ist auf einer einsamen Insel natürlich ultra wichtig, geil auszusehen. Gibt's gar keine zwei Meinungen. Und ja, das Ding spielt sich herrlich. Ich habe ein paar Japan-Gitarren von 1982, die sind alle der absolute Überwahnsinn. Und somit auch dieser Bass klingt unglaublich. Und mit dem kann ich auch alles machen.
Mhm.
Also alles, was du jemals von einem Bass bräuchtest, kommt aus diesem Teil.
Hat der nur P-Bass-Pickups oder auch ein...
Okay. Ja, ich brauche diese Jazz-Bass-Bestückung nicht. Ich finde einen Jazz-Bass auch geil. Don't get me wrong. Also ich spiele lieber fast sogar noch auf dem Jazz-Bass wegen dem dünnen Hals. Aber der Sound ist halt einfach ein P-Bass. Das ist halt einfach der
Deswegen
Sound.
Ich mag halt beim, also ganz ehrlich, ich glaube, ich würde mit einer P-Bass-Pickup-Bestückung auch klarkommen. Natürlich ist der Jazz-Bridge-Pickup, der mit bei einem PJ-Bass mit drin ist, auf jeden Fall nicht unhilfreich. Ich habe den jetzt, als ich die Nightmare EP aufgenommen und eingespielt habe, früher war das immer so, ich hatte mal einen PJ-Bass, da habe ich immer alles voll aufgedreht, alle Pickups voll aufgedreht. Mittlerweile habe ich den Jazz-Bass-Pickup vielleicht ein Drittel oder so mit reingedreht. Ich brauche den jetzt nicht so sehr, ich brauche nicht ganz so viel Clang vielleicht, wie das früher der Fall war. Und mittlerweile bin ich da auch zahmer, aber ich finde mit einer PJ-Bestückung kannst du alles aufnehmen. Also alles.
Unbedingt. Ja. Also wenn es gut genug war für so ziemlich alle Motown-Platten, ja, dann wird es für uns beide auch reichen. Also der Bass, ich bin wirklich, also ne, und du bist jetzt, vielleicht würdest du, keine Ahnung, würdest du ein Schlagzeug mitnehmen? Ich habe ein Schlagzeug ja neuerdings. Ich habe ein altes Vintage-Ludwig-Kit gekauft, das Ding, mit dem wir auch die letzte Manta-Platte aufgenommen haben. Der beste Drum-Sound, den wir je hatten. 20er Kick, 12er Rack, 16er Stand-Tom, der Überwahnsinn. Mhm. Das Ding würde auch mitgehen. Und mit, ich kann mit diesem, ich, also soundmäßig kann ich mit diesem Schlagzeug wirklich alle, jetzt vielleicht keine Tech-Death-Metal-Platte, aber alles zwischen Metal, ja, why not? Alles zwischen Metal und einer Folk-Platte kann ich mit diesem Drumkit. Und deswegen auch übrigens den Fender Bassman, weil alles geht zwischen einer Metal-Platte gepaart mit dem Klon oder der Ratte. Und halt aber auch, wenn du ihn auf 1-2 hast oder so, kannst du damit halt auch einfach geil so, also Beatles-Sounds machen. Nicht, dass ich will, aber ne, so theoretisch.
Ja, fair enough, Hanno.
Das war viel, viel befriedigender, als ich dachte, dass es wird. irgendwie ist der Gear Talk dann doch immer irgendwie was Geiles.
Ja, Gear Talk macht Spaß auf jeden Fall. Also ich...
Also sorry an all die, die es ja jetzt nur Bahnhof verstanden haben, aber ja, hey.
Zum Beispiel Grüße an meine Mutter, die hier gar nichts versteht, vielleicht auch abschaltet mitten in der Folge, ist auch okay auf jeden Fall, ne? Aber ja, aber ja, es ist, es macht immer wieder Spaß. Ich habe so oft gesagt, ich muss da tatsächlich auch oft dran denken, dass ich diese Phase hatte, in der wir angefangen haben, wo mir Gear Talk gar keinen Spaß gemacht hat, mal oder weniger, deutlich weniger Spaß.
Ich erinnere mich, ja, skandalös war das.
Das war skandalös, ja. Aber es lag wahrscheinlich auch einfach daran, dass ich gearmäßig so ein bisschen in so einer Einbahnstraße war.
Einbahnstraße würde ich es nicht nennen, aber du warst auf jeden Fall sehr gesettelt und hattest nicht mega viel Grund, ja, das funktionierende Team zu ändern.
Es war gearmäßig eine Einbahnstraße. Soundmäßig nicht. Du kannst natürlich mit einem Camper auch alles machen. Ne? Soundmäßig war es jetzt keine Einbahnstraße oder wäre es keine gewesen, aber gearmäßig, es gab, wie du schon sagst, es gab keinen großen Grund, rum zu experimentieren, und das war ja auch das, was am Ende dafür gesorgt hat, warum ich mich gelangweilt habe, was Gear angeht. Und
das ist jetzt anders.
Das ist jetzt anders, und das Experimentieren macht Spaß. Und weißt du, du hast vorhin noch was Interessantes gesagt, dass man auch mit total simplen Pedalen geile Sachen machen kann. Ich habe mir vor ein paar Monaten, also irgendwann dieses Jahr, ein DOD Gunslinger gekauft. Das ist ein ganz einfaches Zerrpedal. Das hat Gain, Volume, Höhen und Tiefen.
Das habe ich dir doch tausendmal empfohlen. Du erinnerst dich. Haben wir ganz oft drüber gesprochen, über den DOD Gunslinger.
Ich glaube,
ich gesagt, brauchst du, Simon, brauchst du doch. Ich, diverse Folgen. Ich habe das Ding schon seit 5 Jahren. Aber ja, Wahnsinns-Ding.
Ja, mega.
MOSFET-Distortion.
Genau, ja. Ich weiß nämlich, dass, oder ich bin mir ziemlich sicher, dass Kolf das auch gespielt hat. Der hat mir nämlich irgendwie...
Hat das bestimmt auch, weil ich das erwähnt habe.
Bestimmt, hab, ja,
garantiert.
Ja, ja. Also ich glaube, alle, die das Pedal haben, haben das...
Ja, das wurde gebaut, weil ich gesagt habe, baut genau das mal. Aber ich habe das damals, also ich erinnere mich, Ende 2000 hatten DOD nämlich so ein Weihnachtssale. Vielleicht war es auch schon 2019. Und da konnte man sich das für $39 direkt, Alter, bei Digitech bestellen. Und da habe ich mir halt auch noch einen Phaser bestellt und so. Keine Ahnung, was die da geritten hat. Aber seitdem habe ich das Ding. Aber hier, interessante Fact, sowas hast du bestimmt auch mit manchem Gear. Mhm. Man findet, das klingt mega, mega geil und es macht auch total Spaß, aber ich habe noch nie einen Einsatz dafür gefunden. Ich habe das noch nie aufgenommen. Oder
also für mich, ich habe festgestellt, ich mag das Pedal am meisten, interessanterweise mit aktiven Pickups. Weil du durch die
Ich würde es gerne mal für Bass probieren, das ist bestimmt geil.
Das könnte gehen, ja. Ja, ich mag es für aktive, mit aktiven Pickups, weil die aktiven Pickups denen... Die geben dann so einen Push, den du vielleicht anders sonst mit einem Boost oder Overdrive machen würdest oder so, ist aber dann unnötig. Du hast, also mit aktiven Pickups ist das Gunslinger ein saugeiles Pedal für Metal auf jeden Fall. Du kannst damit, also meiner Meinung nach, metalmäßig eigentlich dann bist du versorgt, wenn du Thrash Metal machen willst oder irgendwas. Auch andere Sachen. Es ist ja tatsächlich auch ein relativ transparentes Pedal. Ich habe das mal so verglichen mit meinem mit dem Total Distortion Worship zum Beispiel. Ich mag dann das Total Distortion Worship mehr, weil die Mitten krasser sind irgendwie und aggressiver. Aber
ja, das fehlt mir, ist vielleicht das, was mir bei dem Pedal dann immer so ein bisschen fehlt, so die Midrange. Mhm,
aber das kann sein, ja. Aber ich finde nicht, dass es, also A, ich glaube, wenn man dann mitten Knob hinzufügen würde, würde es dem Pedal auf jeden Fall nicht schaden, ne, dem Gunslinger. Aber ich finde nicht, dass die Mitten so rausgescoopt sind, dass man unterversorgt ist, so.
Das auf keinen Fall. Aber für mich, ich weiß nicht, was du vorhin gesagt hast. Du hast gesagt, der Ref 20 hat mehr Mitten als der Ref 40. Mhm. Und da wollte ich eigentlich zu sagen, ey, Mitten dürft ihr nie vergessen, das ist die, auch im Extrem-Metal-Bereich, das ist am Ende des Tages die einzig harte Währung, wenn es um geile Gitarrensound geht. Mitten, it's where it's at. Das muss nicht immer klingen wie nasal oder sonst was, aber Mitten sind das, dass ihr nachher im Mix zu hören seid, sowohl auf der Platte als auch live.
Ja.
Behandelt die Mitten nicht stiefmütterlich.
Ich muss auch sagen, zuletzt noch zu Mitten, es gibt, das ist immer sehr, sehr unterschiedlich, es gibt Amps, und auch Pedale, wo zu viel Mitten einfach nicht geil klingen. Es gibt aber manche Pedale, wenn du die Mitten komplett aufreißt, dann klingt es zwar so ein bisschen übertrieben, aber geil. Immer noch so geil, dass man sagt, ey, ich könnte damit was aufnehmen und das wäre fett so. Ja? Also ich mag das schon. Also Mitten definitiv, natürlich ist A und O, aber, ja.
Ich habe einen alten, meine Hände bekommen und kann ich jetzt auch meinen eigenen, einen alten Russen Big Muff. Und ich bin eigentlich kein riesen Big Muff Fan, aber das Ding klingt wirklich geil. Und da bin ich jetzt immer mit einem Tube Screamer davor geschaltet in den Big Muff, Alter. Das ist richtig, richtig geil. Du kriegst diese fette Räudigkeit und Asozialität aus dem Big Muff. Mhm. Aber du kannst ihn halt mit dem Tube Screamer davor schon so frequenzmäßig in die richtige Richtung lenken, damit er im Mix da sitzt, wo er hin muss. Also kann ich nur empfehlen. Und ich mache das eigentlich fast nie so Staggering, so Pedale-Staggering mache ich eigentlich fast nie. Aber da macht es auf jeden Fall Sinn. Simon, lass uns die Leute erlösen. Ja. Schön, dass ihr zugehört habt.
Falls ihr noch da seid, schön, dass ihr zugehört habt.
Falls ihr noch da seid, ja, man hört oder sieht jetzt so einen komischen, wie sagt man, wenn so Westernfilm, wenn so ein Wattebausch, hätte ich fast gesagt. So ein Heuball von der einen Straßenseite zur nächsten weht. Simon, bis zum nächsten Mal.
Ja, Hanno.
Serve one master, that is destruction.